Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, den Sohn Amittais. Mache dich auf, gehe nach der großen Stadt Ninive und verkündige ihr, dass ihr böses Tun vor mich gekommen ist. Aber Jona machte sich auf, aus dem Angesichte des Herrn hinweg nach Tarsis zu entfliehen, und er ging nach Joppe. Da fand er ein Schiff, das nach Tarsis fahren wollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein, um mit den Schiffen nach Tarsis zu fahren und so dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen gewaltigen Sturm aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter, so dass das Schiff zu scheitern drohte. Da fürchteten sich die Matrosen und schrien ein jeglicher zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiffe waren, ins Meer, damit es leichter würde. Jona aber war in die unterste Kabine herabgestiegen, hatte sich niedergelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän zu ihm, weckte ihn und sprach: Was schläfst du? Stehe auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht Gott an uns gedenken will, damit wir nicht untergehen. Das Buch Jona gehört in der Kette der Propheten zu den 12 kleinen Propheten. Wir unterscheiden 4 große Propheten, 12 kleine Propheten in der Prophetie. Und das Buch Jona nimmt unter den Propheten eine ganz besondere Stellung ein. Die liegt darin, die Stellung, dass dies Buch nicht so sehr die Botschaft entscheidend ist. Etwa bei den großen Propheten die Eschatologie, die Ausrichtung, die sich erfüllt in Jesus. Uns ist ein Kind geboren, oder wie die Propheten immer ausgerichtet waren auf den Tag Jahwes, wie man das nennt. In diesem Buch ist das anders. In dem Buch Jona, da ist die prophetische Verkündigung, oder die Worte sind nur 5 oder 6 Worte, und die heißen, dass der ganze Auftrag in 40 Tagen wird Ninive untergehen, eine Gerichtsbotschaft. Also die Botschaft ist nicht die Mitte. In diesem Buche ist etwas anders die Mitte. Man hat immer wieder versucht, in dieses Buch einzusteigen. Und wenn man die moderne Theologie nun fragt von heute, dann sagen die, das ist etwa, das Buch Jona ist natürlich, und das ist das Billige immer wieder. Wenn man die Geschichten entmythologisiert, dann bleibt historisch überhaupt nichts übrig. Sondern das ist eine Mythe, ein Märchen könnte man auch fast sagen, das hier in diesem Buch uns vorgesetzt wird. Also es ist keine letzte Wirklichkeit. Und so wird es entschärft in seiner Botschaft auch. Und das ist die billigste Tour, die man macht, dass man eine Sache als unhistorisch beweisen will. Und damit ist man dann aus der Schlinge leicht raus. Das Buch Jona, wenn man diese Meinung hat, stimmt das nicht, denn wir finden im 1. Könige 14, wenn wir die Vers 23 bis 27 lesen, den historischen Bezug, dass Jona in jener Zeitstunde, wird uns da berichtet, unter dem König Joas in Samaria gelebt hat, und da wird der historische Bezug gegeben, dass seine Geschichte also auch in der historischen Linie da ist. Man müsste also das einfach streichen, wenn man diese billige Erklärung machen wollte. Das, was dann noch hinzukommt, dass man etwa dieses Buch nun als Fabel hinstellt oder als fromme Fabel, die ist die Erkenntnis, dass man sagt, ja, es ist doch eine unmögliche Möglichkeit, dass ein Mensch 3 Tage etwa im Bauch des Fisches existieren kann. Dass man also mit menschlichen Maßstäben hier abmisst und, Luther würde sagen, Gott nicht mehr Gott sein lässt. Gott ist immer die unmögliche Möglichkeit. Und wenn man die ausklammert, dann hat man auch den Glauben verloren. Dann hat die Glaube keine Spannung, dann hat der Glaube keine Spannung mehr, der wirklichkeitsecht im echten Bezug lebt, unsere Lebensfrage, woher, wozu, wohin. Und so ist würde ich mich entscheiden für den Bezug, um den Schlüssel zu finden zu diesem Buch, den der Herr Jesus selber gegeben hat. Nämlich etwa in Matthäus und in Lukas, ich lese die Stelle nach Matthäus, die Jesus diesem Buch gegeben hat, die Wirklichkeitsdeutung, die hier vorliegt, die ist von der Mitte bestimmt, die er selber ist. Jesus sagt, oder hier steht, daraufhin sagten einige der Schriftgelehrte und Pharisäer, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Jesus sprach, diese böse, ehebrecherische Art begehrt nach einem Zeichen. Es wird ihr jedoch kein Zeichen gegeben werden, außer dem des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Meeresungeheuers war, so wird des Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein. Die Leute von Ninive werden beim Endgericht diesem Geschlecht entgegentreten und es verurteilen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und hier ist ein Größerer als Jona. Die Königin von Südland und beim Endgericht wird diesem Geschlecht gegenübertreten und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde herbeigeeilt, um Salomos Weisheit zu hören, und seht, hier ist ein Größerer als Salomo. Damit stehen wir in der Wirklichkeitsdeutung, die der gegeben hat, der selber Weg, Wahrheit und Leben ist. Und ich meine, die Aufschlüsselung dieses Buches ist nur von dieser Mitte her möglich und geschieht auch. Und deshalb möchte ich von dieser Mitte nun versuchen einzusteigen in die paar Kapitel, die dieses Buch hat. Es gilt also bei dem Propheten Jona, lieben Brüder und Schwestern, nicht, ich würde sagen, die Deutung ist nur möglich in dem Vergleichsmoment, dass Jesus diesem Buch untergegeben hat, nämlich, dass entscheidend bei Jona nicht die Botschaft so sehr ist, sondern das Vergleichsmoment liegt in der Existenzbewegung, die der Prophet hier genommen hat. Und dass Jesus 2 Momente angibt als entscheidend, nämlich das Zeichen, dass wie Jona ein Zeichen für Ninive war, so er dieser Welt, allen Geschlechtern der Welt, ein Zeichen Gottes ist. Und das 2. Moment ist, dass wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, dass eine Wirklichkeitserkenntnis unseres Lebens, unserer menschlichen Ausrichtung im Woher, Wozu, Wohin, nur möglich ist von der Wirklichkeitsdeutung, die man nur findet, wenn man durch die 3 Tage hindurchgeht, wie Jona, die Gott als entscheidende Krisis gesetzt hat, einmal, indem hier der Durchbruch geschehen ist, den Jesus gemacht hat, in Kreuz und Auferstehung, und wir nur von dieser Mitte her auch unser kurzes, enteilendes Leben deuten müssen. Das ist die Gleichzeitigkeit, die in diesem Buche für unser Leben und für unser Heute und Jetzt, so würde ich meinen, liegt. Und wir müssen also von dem Zeichencharakter sprechen, den dieses Buch hat. Der Zeichencharakter. Zunächst, als ich vor einiger Zeit von Cuxhaven nach Helgoland fuhr, da war da irgendwo ein rotes Schiff. Ich fragte den Kapitän, was bedeutet das Schiff? Weil ich so ein Ding noch nicht gesehen hatte. Er sagte mir, das ist ein Feuerschiff. Er sagte mir, dieses Schiff, ich machte erstaunte Augen, dieses Schiff, was Sie da sehen, das sieht doch jeder Mann, das ist rot. Ich sage, das sehe ich. Und nachts brennen da Feuer. Aha. Und warum? Nun ja, da sind Riffe, Felsen, sagte er mir. Und jeder Seemann weiß, dass er gewisse Knoten oder Seemeilen da entfernt fahren muss, denn dies Schiff bedeutet also Wegweiser für den, der sich orientieren will und nach Helgoland oder irgendwo hinfahren will. Es ist aber gleichzeitig auch Warnungssignal. Beides zugleich. Wenn man zu nahe kommt, dann scheitert man an dieser Ecke. Als der Kapitän weg war, dann ging mir das nach und ich dachte, ja, ist das nicht merkwürdig? Da sind Millionen Kinder in dieser Welt geboren und werden laufend geboren und sterben. Aber es hat doch ein Kind gegeben in dieser Welt, über dessen Wiege nur einmal gesungen wurde mit himmlischen Chören und eine Botschaft aus der anderen Welt uns gebracht wurde. Den Hirten, jenen armen Leuten auf dem Felde. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind im Windel gewickelt, über dem Krippe, dass die Krippe als Zeichen Gottes gebucht wurde. Das war das Erkennungsmerkmal. Dies Krippe, Heu und Stroh oder wie immer wir es deuten wollen. Und daran haben die Hirten erkannt, dass hier unter den Millionen Kindern ein Durchbruch geschenkt wurde. Ein zeichenhafter Durchbruch zu einer neuen Wirklichkeit, in dem der die Sehnsuchtshoffnung der Menschen erfüllen sollte. Als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Und ich dachte daran, wie eine Mutter ihr Kind da zur, wir würden heute sagen, zur Taufe bringen will, damals zur Beschneidung, und wie in da der alte Simeon durch mit erhellten Augen dort unter den Kindern, die getragen werden, sofort erkennt, durch die Windeln hindurchschaut und dann das Jesuskind der Mutter von den Armen nimmt und nun dies, nun Gottes, die erfüllte Wirklichkeit entdeckt. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Und wie er das, was er da als Wirklichkeitsdeutung entdeckt, übersetzt, dieser ist gesetzt zu einem Zeichen, zum Fall und zum Auferstehen vieler. Also, das, was der alte Simeon schon gewusst hat in der Minute, dass hier ein Signal hochgeht im Weltenraum, in unserer menschlichen Geschichte, einmalig, dass hier ein Zeichen gesetzt ist, beides zugleich, Fall und Auferstehen, beides zugleich. Nicht? Das ist das Zeichen Gottes in Jesus. Und hier in diesem Bezug, in diesem Vergleichsbezug, müssen wir das Buch Jona sehen. Sonst ist es uns verschlüsselt, so meine ich. Und hier, somit würde ich sagen, liegt hier das Geheimnis der Wirklichkeitsdeutung. Und dann wird hier als erstes gesagt, es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Dazu möchte ich sagen, lieben Geschwister, dass der Mensch ja nur dort geschichtlich sich begreifen kann, im Augenblick, in seiner Verschlüsselung, in seiner Rätselfrage, in der Sphinxfrage, die jeder Mensch ist, nicht, dass er sich dort nur begreifen kann, wo er diese Sphinxfrage nicht von sich aus Philosophien und Theologien löst, sondern wo sie im Anruf Gottes gelöst wird bei ihm und wo Gott mit ihm spricht. Sonst sind wir verschlüsselte Menschen. Das, was mir in Heidelberg einmal ein Apophyrer zurief, als ich einen Vortrag halten wollte von den Studenten: Herr Pfarrer, wir wollen überhaupt nicht wissen, was Sie reden. Ich sage, warum holt er mich denn? Dann lasst mich doch bloß in Kredingen. Nicht? Da sagte er mir ein Wort, was ich nie wieder vergessen habe. Wir wollen nicht wissen, was Sie reden. Wir wollen wissen, wer Sie sind. Ich sage, ja, genau das ist ja die Frage, die die Unruhe meines Lebens ausmacht. Ich kann mich überhaupt nicht kapieren, nicht wahr? Wenn ich nicht von dieser Frage mich kapiere, denn ich weiß nicht, wer ich bin. Das ist die Unruhe. Von Sartre bis Camus, von Bloch bis Kahlschlag hat mir noch niemand gesagt, wer ich bin, nicht bis Marcuse. Nicht? Das sind ja alles Theorien, das sind ja alles Mythen und Träume. Wer sagt mir, wer ich bin? Und das ist die Unruhe jedenfalls meines ganzen Lebens bis heute gewesen. Wer bin ich denn? Nicht? Und das hat mir nur einer gesagt, nämlich die Verschlüsselung meines Lebens ist mir jedenfalls in meinem Leben, das ist der existenzielle Bezug, nicht, von Christus gegeben worden. Wir werden hier auch in unserer Studienarbeit immer unterscheiden, und ich möchte das scharf tun. Ich weiß nicht, ob Bruder Findeisen in allem mit mir einverstanden gewesen wäre, aber ich komme sehr stark von Nietzsche über Kierkegaard bin ich gelaufen und würde das Existenzdenken, auch wenn ich die Bekenntnisfront nun noch vorstehe hier, würde ich nicht unbedingt ablehnen. Da, wo das Existenzdenken, etwa wie bei Kierkegaard, den Wirklichkeitsbezug Kreuz, Auferstehung und die absolute Mitte der Bibel voll durchsteht und durchhält, was nach meiner Meinung bei Kierkegaard der Fall ist. Nicht? Und seht, da würde ich nicht voll ablehnen. Ich würde aber eine existenziale Interpretation, darauf komme ich noch, sofort ablehnen als abwegig. Nicht? Weil das den Existenzbezug, den die Bibel meint im letzten, in Kreuz und Auferstehung, die Wirklichkeitsdeutung, die jeder finden muss, und, wenn Gott Gnade gibt, finden kann, nicht, dass diese Wirklichkeitsdeutung die einzige Möglichkeit ist zu einem Selbstverständnis der Eigenwelt von uns selbst. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Also, Geschichte beginnt nicht, indem Menschen biologisch sich bewegen, indem man Daten setzt, die in der historischen Geschichte bedeutsam sind, also im Erfolgsdenken etwa liegen, sondern Geschichte beginnt damit, es geschah, ja da wird Geschichte, wo das Wort des Herrn geschieht. Es gibt keine erfüllte Geschichte in dieser Welt, ohne dass das Wort des Herrn, ohne die Anrede Gottes. Wenn Gott dich nicht anredet, gibt es in deinem und meinem Leben nur Leerlauf, nur stinkige Langeweile, nicht wahr? Und gehen viele an der stinkigen Langeweile kaputt. Jeder frage sich selbst, ob das nicht so ist, so begreife ich mich. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona. In diesem Augenblick, wo dies Wort an Jona gerichtet wurde, es ist völlig uninteressant, wie Gott angeredet hat, ob durch Engel, ob durch Zeichen, ob durch Träume, ob durch irgendetwas. Versteht ihr, ich würde sagen, da gibt es alle möglichen Möglichkeiten. Die Augustaner sagt, Gott redet ubi quando visum est Deo. Wie und wann kann Gott mich anreden, wie und wann und wo es gefällt. Ich habe so viele Bekehrungsgeschichten in meinem Leben gehört, und da im Himmel wäre es wahrscheinlich langweilig, wenn wir alle dieselbe Bekehrungsgeschichte hätten. Nicht? Aber ich würde sagen, das ist also, steht nicht zur Debatte, sondern dass Gott anredet, das steht zur Debatte. Und das Geheimnis dieser Anrede hat die Bibel so gedeutet, ich habe dich bei deinem, na wie heißt es? Namen gerufen, nicht? Und wenn meine Mutter mich bei Namen rief, dann wusste ich ganz genau, das ist die Stimme meiner Mutter. Und wenn mein Vater auf den Finger pfiff, früher als Junge, nicht wahr? Manche haben ja gepfiffen. Aber wenn der zweimal gepfiffen hatte und wenn ich dann nicht und mein Bruder, wenn wir spielten, nach Hause kamen, dann war gewiss, dass wir nachher die Engel im Himmel singen hörten im höheren Chor. Nicht? Denn mein Vater hat eine gute Handschrift. Nicht? Und nicht, versteht ihr? Ich hätte aber nie sagen können, Papa, ich habe nicht gewusst, dass das dein Pfiff war. Nämlich, so auf den Finger pfeifen konnte nur mein Vater. Nicht? Und nun wird immer wieder gefragt und gerätselt, die ganze historische kritische Theologie, die steht vor einem Geheimnis, das sie im Grunde nicht lösen kann. Nämlich, das Geheimnis liegt darin, nach meiner Meinung, dass die Übersetzung der Anrede Gottes, wie immer sie auch an einem Menschen geschieht, nicht möglich ist mit dem Intellekt. Das ist meine Meinung. Sondern nur als Wunder begriffen werden kann und deshalb nur bezeugt werden kann. Wie Gott anredet, ist gleichgültig. Wenn er anredet, ruft er mich bei Namen. Ist das klar? Und das weiß ich ganz genau, wenn mich einer bei Namen ruft. Da kann ich nicht mehr ausweichen. Dann bewegt sich am Herzen eine Membran. Nicht? Und darin liegt das Geheimnis der Anrede Gottes. Sein Geist, sagt Paulus einmal, gibt Zeugnis meinen Geist. Ich habe mal einen Theologieprofessor gefragt, können Sie mir das mal wissenschaftlich erklären? Nicht? Verstehen Sie? Da liegt die Schwierigkeit. Und hier an dieser Ecke, da hat man ein Geheimnis mit Jesus, mit der Wirklichkeit, oder man hat es nicht. Nicht? Und deshalb beginnt Geschichte auch bei Jona, wo Gott anredet. Und da wird er herausgenommen, wo die Anrede Gottes ist, aus dem Rhein, aus dem Bezug, in dem wir normalerweise in der, ja, in unserer biologischen Geschichte, in unserem Rassenbezug vielleicht, Familienbezug, Geschlechtsbezug, mit unserer Umwelt leben. Nicht in diesem Augenblick, da ist völlig uninteressant, steht ja auch nichts, dass der Sohn des Amittais war. Es ist uninteressant, was er alles geleistet hat, was er alles vielleicht vollbracht hat, was da mit ihm sonst noch zu sagen ist. Das würde historische Biografie sein. Sondern interessant ist jetzt nur, dass er persönlich angeredet ist. Seine Existenz. Es ist also, wenn Sie wollen, da der subjektive Bezug, den wir bei Kierkegaard immer wieder sehen und der richtig ist. Ohne dass dieser subjektive Bezug in der Anrede Gottes sich verdeutlicht, ist überhaupt keine Anrede Gottes möglich. Gott redet, ruft immer bei Namen. Gott ruft immer persönlich. Gott sucht nie im Grunde die Masse. Gott ruft immer den Einzelnen. Nicht? Und in diesem Bezug, da muss der Mensch sein Selbstverständnis suchen. Und dann, wo diese Anrede ist, da weiß man das auch sofort. Im Jahre 42 kam ich eines Tages nach Haus aus der Gemeinde in Aalden und da stand der Postbote vor meiner Tür und sagte mir, Herr Pfarrer, holt einen Brief hoch, soll ich ihn kaputt reißen? Ich wusste in der Sekunde, das ist mein Gestellungsbefehl, nicht? Jetzt bin ich dran. Jetzt Talar ausziehen. Ich hätte sagen können zu dem Postboten, reißen Sie kaputt. Dann wäre er aber haftbar gewesen, nicht? Denn der war eingeschrieben, er musste ihn auf meinen Namen abgeben. Und wenn ich nun nicht gefolgt hätte, bei Adolf, da war das doch sehr kritisch. Nach 3 Tagen war es Fahnenflucht und dann wackelte mein Kopf. Also, was der Bote Gottes zu tun hat, wenn ich angeredet bin, das ist nichts anderes als im Gehorsam den Gestellungsbefehl Gottes weitergeben, abgeben. Er ist aber selber mit drin. Er ist Mithelfer. Er muss in das Risiko eingehen. Er muss wirklich Bote sein. Paulus sagt einmal, wir sind ein Brief Christi. Nicht? Es ist immer derselbe Bezug. Ich bin Beauftragter und darin erschöpft sich mein Dienst. Ich kann nie mehr werden als Botschafter Gottes. Und alle anderen Titel und Würden, die die Kirche oder die der Staat vergibt, sind völlig gleichgültig. Nicht? Das ist der höchste Adel, den ein Mensch erreichen kann. Dass ich den Gestellungsbefehl abgebe. Was der andere damit macht, ist seine eigene persönliche Sache. Es steht also auch nicht zur Debatte, wenn ich den Befehl abgebe an meine Umgebung, den Gestellungsbefehl Gottes, wie Jonah nach Ninive, wie Ninive sich entscheidet. Das ist wieder nicht Licht im Bereich, in einer anderen Bannmeile. Nicht wahr? Das ist Ninives Sache selber. Sondern da liegt die Gefahr, die natürlich jeder Mensch eingeht. Ob er nämlich, Hölderlin hat gesagt, in der Krise, wie er sich da entscheidet, das sei die einzige Freiheit des Menschen, merken Sie sich das Wort. Ob er auch verstehe, wohin er aufbrechen wolle, zum Himmel oder zur Hölle. Mehr Freiheit hat der Mensch im letzten Grunde nicht, wenn Gott ihn anredet. Wenn Gott dich anredet, ist es passiert in deinem Leben. Du kannst das nicht mehr zurückdrehen. Dann ist das Datum der Ewigkeit. Dann bist du gestellt. Und dann hast du nur noch die Freiheit zu entscheiden. Aufbrechen oder entfliehen vor diesem Ruf. Ein drittes gibt es im Letzten nicht. Nicht? Und in dieser Freiheit, in dieser Existenzbewegung entschied sich auch das Schicksal des Jona. In dem Augenblick hat sich das Schicksal aller entschieden, die von Gott angeredet wurden. Wurden sie ewigkeitsgeschichtlich und zeitgeschichtlich. Und nun kommt das, was er Ninive überbringen soll. Er soll also, die Anrede Gottes soll sich umsetzen in Bewegung. Wo eine Anrede sich nicht in Bewegung umsetzt, da wird sie Gefahr. Ich habe, und das können wir in der modernen modernistischen Theologie, kann ich euch das klar machen, an vielen Professoren, die augenblicklich auf den Kathedern stehen, die alle zur äußersten Linken gehören, wenn ich so sagen soll, von der Botschaft her gesehen, dass sie alle entweder aus Gemeinschaftskreisen kommen, manchmal, oder sogar aus dem EC, wie Herbert Braun, nicht wahr? Wir haben einen Freund, der in unserer Bruderschaft, oder einen Mann, der von Herbert Braun, dem das kniende Beten beigebracht wurde. Nicht? Und ich brauche nicht den Namen, wenn ich den Namen nenne, sagen, wo der Mann heute in Mainz steht und was er da für eine Botschaft hat, die doch das alles eigentlich nach meiner Meinung verloren hat. Nicht? Erweckte Leute, die von uns ausgegangen sind, werden morgen meistens verstockte Leute. Nicht? Wenn sie nicht die Grenzlinie finden, dass die Botschaft sich umsetzt in Bewegung. Wenn in deinem Leben die Botschaft sich nicht in Bewegung umsetzt, die Anrede Gottes, dann wird's Gefahr. Nicht? Dann kannst du enden bei den 5 törichten Jungfrauen. Mache dich auf, gehe in die große Stadt Ninive. Und ich habe einer Frau neulich gesagt, die mich fragte, ob man den Tag der Bekehrung wissen müsse. Ich habe ihr gesagt, ja wissen Sie, wenn ein Kind, nicht wahr, seinen Geburtstag nicht weiß, aber es bewegt sich, es atmet, dann ist es doch wohl hochwahrscheinlich geboren, auch wenn es seinen Geburtstag nicht weiß. Also, man kann von der Bewegung auf das Leben schließen. Und ich meine, der heutige Mensch, wenn ich recht den Augenblick packe, kritisiert und urteilt schärfer von der Bewegung der Christen her, als von ihrer frommen Sprache. Ein Zeugnis ohne Bewegung wird Gefahr. Nicht? Der andere versucht sich immer dahinter zu verstecken, wenn nicht die Bewegung in unserem Leben des Glaubens gleichzeitig die Überzeugung oder das Wort deckt. Nicht? Und das ist der Scheck, der immer eingelöst werden muss, von jedem Einzelnen unter uns. Nicht? Mache dich auf, gehe nach der großen Stadt Ninive. Und diese Bewegung ist eine bestimmte Richtung. Wenn ich von Gott angeredet bin, dann komme ich in eine Krisis. Und diese Krisis, wie Jona, nicht, ist dann für mein Denken, das im Erfolg liegt, in der eigenen Sicherung liegt, immer eine ungeheure Gefahr. Nicht, wenn Jona den Befehl gekommen hätte, er soll nach Jerusalem gehen, da auf den Landeskirchentag nach Hannover gehen, nicht? Da wäre er todsicher hingegangen, denn da wurden Fest gefeiert. Nicht? Da werden Würste gebrannt, wie ich eben in EPD gelesen habe. Da wurde getanzt und alles Mögliche gemacht. Naja, da kann man das gar ja nicht, da kann man ja dann auch so seine Wurst drehen. Nicht? Versteht ihr? Da ist alles möglich dann. Nicht? Da ist der Markt der Möglichkeiten. Nicht? Aber nach Ninive gehen, lieben Brüder und Schwestern, bedeutet doch etwas wesentlich anderes. Das bedeutet, dass ich meinen Kopf hinhalten muss. Wenn ich in den Ostblock gehe und nach Moskau und bei Herrn Brezhnev meine Botschaft sage, dann weiß ich nicht, ob ich nicht in irgendeiner Ecke schnell ende, wenn man mich nicht erledigt, in irgendeiner Klinik, nicht, wo ich dann die Drogen bekomme, die notwendig sind, nicht wahr, dass ich als anormal gelte, nicht? Und versteht ihr, da hat die Macht die Möglichkeiten. Die Gerechtigkeit der Welt ohne Gott ist, das hat Thrasymachus schon bei Platon gewusst, nicht wahr, ist meistens das Recht des Stärkeren. Gerechtigkeit ist das Recht des Stärkeren. Mehr oder weniger, immer. Aber nur nicht bei Gott. Bei Gott ist die Gerechtigkeit absolut Gerechtigkeit. Und darüber reden wir noch, wie diese Gerechtigkeit Gottes aussieht. Also, ich sage, nach Ninive. Also, da war sein Kopf kein Pfifferling mehr wert. Hier konnte er, das war die Not des Jona, das ist die Not aller Verkündigung. Und das wird ihre Not einmal sein, wenn sie auf die Kanzel gehen, dass sie das eigene da nicht mitbringen können. Sie müssen aus dem Geschenkten leben. Und das Geschenkte hat man nicht. Ich kann die ganze Bibel auswendig können. Das bedeutet noch nicht, dass ich da in der Predigt ankomme. Oder in meiner Verkündigung. Ich kann die ganzen Kommentare gelesen haben, alles möglich. Ich kann alle Philosophien kennen, bis ins Letzte, dialektisch ergründen können. Damit habe ich noch nicht den Bezug und den Schlüssel zum Herzen des anderen. Der hört mich, findet mich interessant, aber beileibe geschieht keine Veränderung. Sondern das geschieht nur, wenn ich mich selbst verloren habe und den Mut gefunden habe, über die Grenze im eigenen hinwegzusteigen. Das nennt die Bibel, wenn ich Vollmacht habe. Exousia, aus dem eigenen heraus bin. Denn wie kann ich eine Botschaft einer Stadt sagen, dass ihr böses Tun vor Gott gekommen ist? Und da weichen ja die meisten aus. Ganz gleich, ob es Bischöfe sind oft oder ob wir selber es sind. Die größte Gefahr und die größte Schwierigkeit meines ganzen Dienstes im Pfarramt war immer die, dass man den bequemeren Weg wählt, dass man das Gesetz, den Donner vom Sinai, nicht hat und dann, wenn man ihn hat, und da liegt meine Not eigentlich, in der barmherzigen Liebe nicht hat, das zu sagen, wo einem das auch geschenkt sein muss, wo man dann einen Bauchschlag macht, oft in der Gemeinde, und das ein Bumerang wird für uns selber, wenn man das Erbarmen nicht hat, das notwendig ist, wenn man das Gesetz predigt und wenn man das Gesetz nicht vom Evangelium her predigt, sondern aus sich selbst, aus dem Eigengewollten, wird es Gefahr für uns. Dann merken wir, wir kommen ja auch nicht an, sondern wir bauen nur Mauern. Nicht? Und hier lag die Not des Jona. Was sollte er machen? Er hatte den Auftrag, er konnte ihn nicht wieder wegwischen. Die neutrale Zone in seinem Leben war vorbei. Seht, die Geschichte des Jona, ihr lieben Geschwister, deshalb ist sie mir so persönlich hautnah, ist im Grunde meine eigene. Nämlich, ich habe genau das versucht, was Jona hier auch getan hat. Als ich in meinem jungen Leben die Ecke gefunden hatte, die Gnade ist, ich in meinem jungen Leben den Anruf Gottes, wie ich meine, mit dem Herzen gehört hatte, wie ein Jünger hört, in meiner Existenz wusste, dass Gott war, da bin ich nicht gleich bereit gewesen, da das zu tun, was ich gelobt hatte, nämlich, was ich heute doch geworden bin, gegen meinen Willen. Und was die Hannoversche Zeitung schrieb, bei einem irgendeinem Jubiläum, Pfarrer Kemner, ein Pfarrer wider Willen. Das stimmt genau.
Denn ich habe genau das versucht, was Jonah auch war. Ich wollte mit dem lieben Gott einen Kuhhandel machen und wollte mal sehen, ob ich nicht auf billiger Tour da auch das machen konnte. Nicht? Und seht, da liegt die Gefahr, dass wenn Gott ruft, er uns auch total verlangt. Wir ein Risiko eingehen, das Größte, das es gibt, das Allerleichteste, wird dann das Allerschwerste. Mache dich auf, gehe nach Ninive und verkündige ihr ihr böses Tun. Ich muss dann den Mut haben, die Sünde nicht, wie die moderne Psychotherapie das weithin tut, die Sünde namenlos zu machen, sondern ich muss den Sünder über alles lieben und muss ihn setzen in seiner Schöpfungsordnung, dass auch er den Marschallstab für den Himmel im Tollister trägt. Ganz gleich, ob es die Dirne in Hamburg ist oder der Bundeskanzler. Nicht, versteht ihr? Das ist völlig gleich. Nicht, aber, versteht, ich muss aber dann den Mut haben und die Vollmacht haben, den Aschermittwoch zu deuten, in dem wir alle stehen, dass das Böse tun meine Vergangenheit vor Gott Gegenwart wird. Dass die Augen, die Flammenaugen Gottes, dass es da kein Verbergen gibt. Dass hier der 139. Psalm oder Amos 9, nicht, wenn ich in die Abgründe des Meeres stiefe, sagt Amos, Gott würde mich auch da rausholen. Dass es vor Gott mit einem Wort keinen Rinnen gibt. Dass es die große Lächerlichkeit ist, der menschlichen Einbildung, wenn er glaubt, er könne dem Zugriff Gottes irgendwie entgehen. Unmöglich ist das, nicht? Und das hat der zweite Psalm ja wohl deutlich gemacht, der im Himmel sitzet, der lachet ihrer. Und nun möchte ich sagen, in dieser Krise befand sich Jona. In dieser Krise lag in dem Augenblick seine Existenz. Sie war bewegt, er war aus der Neutralen, aus dem Ich-Bezug, bis dahin aus einer Wirklichkeitsdeutung, die er sich gesucht, auch in der frommen Tradition seines Volkes gefunden hatte, wie wir sie alle vielleicht suchen, Tradition, die kann in unserem Leben ja bewahrende Kraft haben, aber entscheidende, errettende Kraft hat sie nie. Da muss mehr kommen. Und sehen Sie, da aus diesem Bezug war er rausgekippt, und zwar durch die Anrede Gottes. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und nun war er in der Krise. Im Anruf Gottes stand er. Nun war er geschichtlich geworden vor Gott. Nun war das Datum der Ewigkeit, die Anrede Gottes da. Und wenn Gott anredet, das müssen wir auch sagen, dann liegt in der Anrede Gottes, im Ruf Gottes, schon die Erfüllung verborgen. Wenn Gott dich anredet und dich ruft wirklich in irgendeine Bewegung, in irgendeinen Auftrag, dann hat er alles mit einkalkuliert, das möglich ist. Ich sehe das, wenn ich Ihnen das sagen darf, heute vom Ende meines Lebens her, dass offenbar Gott bei all den Schwierigkeiten meines eigenen Lebens an meinem Leben wahrscheinlich für die Ewigkeit nur ein Interesse lag für die Ewigkeitsgeschichte, nämlich, dass über den Kemner hier Krilling gebaut werden sollte. Fertig, Punkt. Nicht? Damit schließt mein Leben ab und dann ein anderer kommt, der macht weiter. Nicht? Aber damit hätte ich das nicht gemacht und hätte ich den Ruf verfehlt und immer wieder versucht aus der Unruhe. Erst habe ich Landwirtschaft ja studiert, dann bin ich Oberinspektor geworden, nicht? Dann wollte ich auch einen Kürbis bauen, nebenbei als Pfarrer noch, wie Jona nachher auch eine Kürbiszucht aufbauen will und das auch noch. Ich wollte die Front meiden, nicht? Ich dachte, Mensch, das ist ja interessant und bekannt, das kann man ja machen. Im Pfarrerleben wurde mir immer gesagt, ist doch ein bequemes Leben, kann man nebenbei Bienen züchten, nicht? Mal Hunde halten, alles möglich, nicht? Ist doch ganz schön, nicht? Man kriegt auch eine gesicherte Einnahme und vor allen Dingen hat man ziemliche Freiheit, nicht? Man wird nicht dauernd, nicht wie jeder Büromensch da von 8-Stunden-Tag, na ja, nicht? Also, es hat auch was für sich. Man kann sich mit den Problemen beschäftigen, nicht? Und alles Mögliche. So könnte man ja auch denken, nicht? Und dann ist man leicht Brotfahrer. Aber ich wollte sagen, hier geht es um mehr, nicht? Nämlich, wenn die Krise da ist in einem Leben, muss ich Gott zutrauen, dass Gottes Wort schöpferisch ist. Ich denke an das Wort Luthers in den Heidelberger Thesen, merken Sie sich das. Was Gott liebt, was Gott ruft, schafft er. Gottes Ruf ist immer schöpferisch. Verstehen Sie, das hat Luther kapiert gehabt. Wenn Gott mich ruft, dann handelt er, dann ist er der Gott, der in allem Geschehen handelt. De servo arbitrio. Das habe ich bei Luther kapiert. Dass ich mich Gott total anvertrauen kann, weil er alle Möglichkeiten in der Hand hat. Wenn ich Gott das nicht zutraue, dann bin ich nicht im Glauben. Dann weiche ich aus. Also dies zutrauen ist keine Schwärmerei, sondern ist die Haltung eines Kindes. Ist das Vertrauen, ist die Frage, die zur Debatte steht. Nicht? Schwärmerei ist etwas ganz anderes. Nicht, verstehen Sie? Aber ich muss dies zutrauen haben. Ohne diese Prämisse werde ich Gott, werde ich die Bedingung nicht erfüllen können. Wird die Zündung nicht kommen in mein Leben. Wird mein Leben nicht Glaubensbewegung sein. Und werde ich auch zu keiner positiven Erfahrung kommen. Es liegt also auch an der Hingabe, an dem Vertrauen. Man kann da nicht in den Mittelweg gehen. Wenn ich hier Licht haben will, dann kann ich, wenn 80 Grad Licht kommt, 79 Grad drehen, kommt noch lange kein Licht. Es ist die letzte kleine Ecke, die oft entscheidend ist. Ich sehe das immer wieder in den Beichten der Menschen. Nicht, wenn sie etwas Entscheidendes durchmogeln, auch in diesen Tagen, ist jemand zum zweiten Mal bei mir gewesen, die erste Beichte, einen Tag drauf, die haben wir gebetet, ich habe ihm die Hände aufgelegt und er ging ganz fröhlich weg. Am anderen Tag kam er wieder und war ganz traurig und sagte, nein, das Entscheidende habe ich durchgemogelt, nicht? Habe ich nicht gesagt, nicht? Und nun kam natürlich, dass die Ehre begraben wurde, nicht? Und nun kam natürlich, was wir alle müssen, nicht? Dass er da in dem Augenblick sich empfing und die Freude kam und nun entdeckte, ja, jetzt bin ich frei, jetzt ist der Laden in Ordnung, jetzt kann ich ruhig segeln, nicht? Verstehen Sie? Jetzt ist der Rücken frei, der Baumstamm ist weg, nicht? Also es hängt immer in diesem Bezug, nicht? Und so würde ich meinen, Jona in dieser Krise macht nun, wählt nun die Flucht. Das ist die Alternative, die der Mensch dann hat, wenn er angeredet ist. Er muss entweder in die Bewegung nach vorn, er muss entweder in den Auftrag, in die missionarische Sendung, er muss nach Ninive hin, dahin, wo er eigentlich nicht will, nicht, wo er gern in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit geruhsam und still leben in seiner Hütte und dann mit Abstand Christ sein will. Wo er ohne Verpflichtung Christ sein kann, wo er ja ein Christentum lebt, das nicht verbindlich ist. Die Unverbindlichkeit will der natürliche Mensch behalten vor Gott. Nicht? Darin liegt, glaube ich, die Krisis, die jeder von uns durchmachen muss. Und Jona machte sich auf und floh vor dem Angesicht Gottes. Also das Angesicht Gottes ruhte auf ihn, das wusste er. Und hier lag nun die Krisis und liegt die Krisis in jedem, der den Ruf Gottes in Christus auch gehört hat. Ich pendle jetzt immer Jona Christus. Und sehen Sie, Paulus sagt im Timotheusbrief, wir sind alle gerufen mit einem heiligen Ruf in Jesus Christus. Im Kreuz Christi ruht das Angesicht Gottes auf dich. Im Kreuz Christi ist der Maßstab für Gott und Mensch zugleich gegeben. Und vor dem Kreuz ausweichen heißt vor dem Augen Gottes ausweichen. Hier liegt die Frage, an der sich unsere Ewigkeit entscheidet. Frucht oder Erfolg entscheiden. Und hier steht diese Frage zur Debatte. Und Jona, ja, ich sage, wir sind alle gerufen mit heiligem Ruf. Und wir sind alle in den einen Auftrag, wenn unser Leben überhaupt sinnvoll sich erfüllen soll, geh nach Ninive, komm raus aus deinem falschen Bezug, auch frommen Bezug, aus deiner Selbstgerechtigkeit und geh nach Ninive. Pack die Dinge an, die genau vor deiner Haustür liegen und geh den Weg, der im Risiko liegt. Ein Glaube ohne Risiko im evangelischen Sinne gibt es gar nicht. Nicht? Und dann, Jona sagt, das ist zu riskant. Man muss da etwas anders tun. Und nun ist interessant, ihr lieben Geschwister, wie Jona nun, wenn ihr auf Landkarte guckt, was tut er? Er entscheidet sich für die Gegenbewegung. Er will Gott aus den Augen kommen und Tarsis liegt genau auf der gegenüberliegenden Seite. Er sagt sich, ich muss also das Gegenteil tun. Ich weiche aus, ich gehe nicht nach Ninive, sondern möglichst weit weg. Nicht? Das ist das Bild. Nicht? Er ist auf der Flucht vor Gott. Er entfernt sich. Nicht? Hier ist das dargestellt, wie auch in der Geschichte vom verlorenen Sohnen, als im Zeitmaß. Aber die wirkliche Entfernung von Gott liegt ja nicht in Kilometersteinen oder in Jahren, sondern liegt in der Bewegung, dass ich mich bewege, von der eigentlichen Frage, die meine, die schöpfungsmäßig mir mitgegeben ist, woher, wozu, wohin, meine eschatologische Ausrichtung, dass ich mich bewege in Scheinfragen, in Dialektiken und nun ausweiche und nun in eine Krisis, die ich selber mache, nicht in diesen Scheinfragen da zerbreche. Und die Entfernung ist dann die Entfernung, die ich mir suche, die ich dann nehme in Schuld und Sünde. Es können sich zwei Menschen doch, das sehe ich jeden Tag in der Seelsorge, leidenschaftlich lieben, können alle Hurereien machen und können sich und entfernen sich immer weiter. Denn im selben Maße, das ist die Tragik, die wir heute erleben und die jeder Seelsorger sieht, wie sich etwa Menschen suchen wollen auf, in der Linie, in der die Tiere vielleicht liegen, etwa im Sex, oder in der Linie, die Freud manchmal oder doch absolut setzt. Ich werde darüber noch sprechen. Die Freudsche Theorie ist heute in einer Krise wie nie zuvor. Nicht? Gott sei Dank, dass das Erwachen kommt. Genau wie Marcuse und diese Leute. Heute, jetzt gestern Abend, sah ich im Fernsehen über Marcuse einen Vortrag, wo ich doch erstaunt war. Nicht? Und dann, dass man das entdeckt, nicht wahr, was dahinter steckt, das alles auch recht hinterfragt. Nicht? Aber sehen Sie, hier ist diese Ecke, die zur Debatte steht, nämlich die Entfernung, dass ich im selben Maße, wie ich den Menschen zu erreichen suche, im eigenen, ich mich unter Umständen im selben Quadrat mich unendlich entferne von seinem Herzen, ich ihm fremd bin, ich eine gelebte Lüge werden kann. Das ist die Gefahr. Und dann kommt das, schließlich dabei raus, was Kierkegaard nach meiner Meinung in klassischer Form geäußert hat, dass die dämonische Erscheinung, dass das Dämonische im Menschen die Verdoppelung seiner Existenz ist. Ein Mensch ist dann dämonisiert, wenn er in seiner Existenz verdoppelt lebt, leben muss, dann ist er dämonisiert. So würde ich es auch meinen. Und er fliegt nach Tarsis. Und als er in Joppe da eine zweite Kajüte oder erste Kajüte kaufte, und wenn der Mann da im Büro ihm gefragt hätte, Jonah, was willst du denn eigentlich in Tarsis? Er hätte eigentlich eine komische Antwort gegeben, er wäre ausgewichen, nicht? Denn er hätte wohl kaum gesagt, ich will in Tarsis, ich will in die Sommerfrische, nicht? Er hätte gar nicht gewusst richtig. Er wollte Gott entfliehen, er wollte einen anderen Bezug haben, er wollte irgendwo riechen, er wollte vagabundieren, nicht? Er wollte im Teufelskreis, in dem er nun steckte, in den er nun reinlief, doch irgendwie, er wollte aus der Angst heraus, aus dieser ungemütlichen Lage, nicht, in der man dann ist. Die Unruhe, die wollte er überwinden, die doch hinter ihm war. Wenn Gott einen Menschen anrufen hat, gut, und er gehorcht nicht, kommt die Unruhe. Das ist das, was die Propheten gekannt haben. Bei mir, ich bin nur hier nach Kreding geworden, ich bin kein Prophet, keiner soll das glauben. Nicht, dann, das wäre erschreckend, wenn jemand so etwas denken würde, nicht? Und was ist Kenner? Aber eins weiß ich aus meinem Leben, dass mit dem Ungehorsam, als ich versuchte, da einen Kuhhandel mit Gott zu machen, wie Jonah, als ich nach Tarsis fahren wollte, dass die Unruhe hinter mir kam. Das kommt immer wieder tick, 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 nicht wie der Geigerzähler, nicht da anklopfte. Und ich wusste, meine Güte, nicht, ich werde das nicht los, das Gelübde, was ich einmal gegeben. Man kann Gott nicht entfliehen, nicht? Und dann geht er auf ein Schiff. Und da war es erst sehr schön sicher. Er hat da sicherlich da sich geschaukelt im Liegestuhl und hat erst versucht, da überall neue Entdeckungen zu machen. Hat tief durchgeatmet, nicht? Und dann gedöst, nicht? Und er dachte, das ist eine wunderbare Erholung und der Himmel war so blau und die Wolken, es ging also, war so interessant und so nett, nicht? Dass er sagte, meine Güte, es ist mir doch gelungen, nicht? Ich bin zur Ruhe gekommen, nicht? Und wie gut, dass ich nach Tarsis fahre, nicht? Aber das ging eine Weile. Damit einmal kam Wölkchen, dann kam Gewitterwolken, dann wurde der Himmel gelb und nun kam die Unruhe bei Jona. Nun wurde es sehr ungemütlich, nicht? Und nun, ja, da fing es an zu knallen. Und nun, ja, was tut der natürliche Mensch, der nach den Kausalgesetzen und was er hier ausgebrütet hat, diese Welt regieren will? Mit allen Mitteln und allen Techniken der Psychologie und was da alles erfunden ist. Nicht? Man sagt sich, der Kapitän sagt sich, wir müssen in diesem Sturm, Windstärke 11, 12, nicht? Und nun ging's los und man muss einmal, ich habe einmal eine Schifffahrt von Griechenland nach noch nach Italien mitgemacht, nicht, wo auch so was Ähnliches war. Und ich bin heute noch etwas stolz drauf, meine Frau auch, auf mich, nicht, als bei Windstärke 10 war es wohl oder 11, nicht, da hättet ihr mal das Schiff sehen sollen, nicht, nicht, da wurde immer ein Tribut bezahlt für die Fische, nicht, und das ganze Schiff sah wüst aus und die feinen Damen mit ihren, nicht, mit ihren angemalten, naja, die waren gerade beim Anstreicher gewesen, nicht, und mit ihren gebügelten Haaren, die hättet ihr mal sehen sollen. Ich sehe noch eine Reihe Engländer, die am laufenden Band immer am Kotzen waren, nicht? Nicht, verstehen Sie. Ich will es mal ehrlich sagen, nicht? Können dürfen wir doch wohl hier, nicht? Verstehen Sie? Aber Heinrich Kenner stand da wie ein Hühne. Und da habe ich gedacht, nicht? Ich war tatsächlich der einzige Mann im Schiff, da bin ich noch stolz drauf, der nicht kotzte. Nicht? Ich blieb ruhig und ich dachte, etwas vom Urgermanentum muss in mir ja doch wohl noch stecken. Verstehen Sie? Nicht, also ich darf das mal humorvoll sagen. Nicht, verstehen Sie? Also so etwas, so ist mir gegangen. Und so ähnlich wird es da auch gewesen sein. Nicht? Und nun, aber das Schiff leichter machen, das ist die Logik. Nicht? Nun fängt man mit Logik an. Nicht? Den historischen Christus ausgraben. Muss doch was zu finden sein da im Boden. Nicht? Irgendwo kommen wir doch hin. Nicht? Man findet überhaupt nichts. Nicht? Verstehen Sie? Aber nun, nicht, nun wird das Ei, das man gelegt hat, findet der Professor. Dann macht einer eine Doktorarbeit darüber, über das Ei, was der Professor gelegt hat im Grunde. Er hat es auch gefunden, der andere. Nicht? Ich kenne doch diese Doktorarbeiten weiterhin. Nicht? Nicht? Und lesen Sie ja auch. Nicht? Aber verstehen Sie, aber oft ist es so. Nicht? Und sehen Sie, nicht? Dann kommt das dabei heraus. Man kommt im Grunde gar nicht weiter und man kommt über sich nicht hinaus. Nun, ja, Jona tut überhaupt nichts. Und meine Frage nun, warum war Jona gelähmt und hat überhaupt nicht Hand angelegt? Wer kann mir das sagen? Was war der eigentliche Grund? Die Matrosen, die arbeiten, die schuften. Und was tut Jona? Es wird unruhiger, je mehr es stinkt. Er geht in die unterste Kabine. Warum geht er in die unterste Kabine?
Schlechtes Gewissen.
Schlechtes Gewissen. Sehen Sie, nun haben wir die eigentliche Existenzbewegung, in die der Mensch steckt. Nämlich, er versucht zu entfliehen in die Selbsttäuschung. Da oben, da wackelt es am Meer. Da unten wackelt es am wenigsten. Im Grunde ist die Gefahr die gleiche. Ich gehe unten in der letzten Kabine genauso unter wie oben. Verstehen Sie? Nur ich täusche mich. Nicht? In der untersten Kabine habe ich die Selbsttäuschung. Der Mensch flüchtet sich, je näher wir dem Ende, dem Weltuntergang kommen. Im selben Maße, wie die Gefahr steigt, in die Selbsttäuschung. Ist Ihnen das klar? Das ist das Wesen des natürlichen Menschen, dass er ohne Täuschung eigentlich gar nicht existieren kann. Er wohnt in übertünchten Gräbern. Raum und Zeit, die sind die begrenzenden Kräfte. Aber was tut er? Er hat die Chance nicht. Ich habe ja selber erlebt vor Jahren, wie ich beim Überflug von Afrika nach hier, da an dieser Ecke kam und nun an dieser Ecke, da auf dem Flugzeug über Luanda, wir neunmal der Vogel in einem fürchterlichen afrikanischen Gewitter da abzustürzen drohte, luftleere Räume, er wollte landen, ging nicht. Das Erste, was da oben im Flugzeug, werde ich nie wieder vergessen, geschah, war die Beatmusik wurde auf größte Lautstärke gestellt. Nicht? Warum wohl? Man wollte das Knallen, das Blitzen, man wollte die Angst gegen die Angst angehen, gegen die Lebensangst. Gegen das, was im Menschen ist, dass er sich nicht so täuschen kann, dass er nicht wüsste, doch, dass er eine Antwort sucht. Dass er sich nicht so belügen kann, bei allem, was er hat, dass der Geigerzeiger nicht doch noch mitläuft. Das Zweite, was geschah, es wurde durch einen Lautsprecher durchgerufen, dass jeder jetzt trinken kann, was er will. Also Whisky, Cognac, du kannst alle Schnäpse haben der Welt. Im selben Augenblick kriegst du es umsonst. Wenn die Welt heute Nachmittag untergeht, dann brauchst du nichts mehr bezahlen heute Morgen. Nicht? Versteht ihr? Ist alles frei. Nicht? Komisch, nicht? Dann ist die Welt mit einmal so eine kulante Wirtin. Nicht? Dann kannst du alles kriegen, weil die Entwertung da ist, die alle Werte morgen haben. Alle Erfolge sind im jüngsten Gericht entwertet. Alle Erfolge sind im jüngsten Gericht gleich null. Nur die Frucht, und die ist Geschenk, die bleibt. Die steht zur Debatte. Das müssen wir uns merken. Nicht? Und nun flieht er in die unterste Kabine. Ja, er tut noch mehr. Er zieht sich die Bettdecke über die Ohren und schläft. Hast du das schon gemerkt? Wenn Gott dich angerufen hat und wenn du dann ausweichst vor dem Anruf Gottes, und dann kommen diese müden Christen, nicht? Die sind immer am Schlafen, nicht? Die schlafen wie der Hase mit sehenden Augen, nicht? Die können überall schlafen, nicht? Das ist ja auch eine Gnade. Ich habe sogar einmal auf dem Pfarrkonvent geschlafen, steht in meinem Leben, nicht? Und ich habe sogar geschnarcht. Die anderen wollten mich wecken und der Landsuperintendent hat gesagt, lasst man schlafen. Und beim Mittagessen sagten mir die anderen Pfarrer, Heinrich, wir haben dich nur beneidet. Du hast nichts versäumt, du hast nur gewonnen. Also es kann auch mal leeres Stroh gedroschen werden, nicht? Auch unter Pfarrern, nicht? Aber das Wachsein ist etwas anders in der Bibel. Hier geht's um die Wachheit, nämlich vor Gott, die Abraham hatte, als er aufbrach, die Samuel hatte, um die Wachheit, die jeder Mensch haben musste, dass ich wach bin in meiner Lebensfrage, dass ich mich da nicht belüge, in meinem Woher, Wozu, Wohin, dass ich mich recht ausrichte zu einer Lebenserfüllung, dass ich da nicht da einschlafe, mit Gifttabletten der Hölle mich beschwichtige, mit Lustböllchen, die im Grunde vergiftet sind, nicht in den Schlaf komme, das Zeichen Gottes, das Jesus meint, erkennt, nicht erkenne. Jesus sagt mal, Lukas 12, nicht wahr, was seid ihr für kluge Leute, ihr könnt alles entdecken, alles wisst ihr, nicht wahr, ihr wisst, wie das Wetter ist, obwohl dieser Sommer ja schauderhaft ist und die Wetterpropheten sich ja auch immer irren, nicht, aber immerhin, ich würde sagen, das alles könnt ihr ja ungefähr entdecken, aber ein Zeichen seht ihr nicht, dass ich selber bin, da seid ihr blind, nicht, da, und ihr seht nicht, dass ihr mit dem Widersacher auf dem Wege zum Gericht seid, dass euer Leben nicht anvertraute Funde ist, dass das, was ihr mitbekommen habt als Charisma oder als Gnadengabe oder was ihr da habt, dass das ein Unterpfand und Wechsel ist, der morgen eingelöst wird. Und das steht zur Debatte. Und wenn du mit dem Widersacher zum jüngsten Gericht gehst, wenn die 40 Tage ablaufen, die nachher kommen, wenn wir wissen, und wenn wir uns noch so betrügen wollen, nicht genug wissen, dass wir das nicht wüssten, dass das Postulat, was Kant schon gewusst hat, dass im Menschen in der Schöpfungsordnung selbst eingeheimert ist, dass ein Kant gesagt hat, das, was er nicht wechseln kann, was a priori mitgegeben ist, ist auch das Wissen um die Unsterblichkeit. Denn ohne dies Wissen kann der Mensch überhaupt nicht existieren. Das in seiner Existenz begründet, nicht? Das würde sogar, die Philosophie sagt sogar, und das bucht ja wohl Kant auch, und das kann man nicht überspringen. Oder man muss sich selbst belügen, im Grundsatz. Und deshalb hier, er schnarcht, er schläft, er verpasst die Gelegenheit und in diesem Augenblick, da wo er denkt, jetzt bin ich ganz unten, in der letzten Denkmöglichkeit, das ist die unterste Kabine, in dem letzten Hinterfragen all der Dinge mit wissenschaftlichen und unwissenschaftlichen Methoden, in der letzten Flucht ins eigene, nicht wahr, in den Sex, in all die Dinge, die die Welt anbietet, da kann ich mich verlieren, da werde ich mich los, ich schleppe mich nicht mehr mit, ich bin aus mir selber raus. Der falsche Versuch des Menschen, in die falsche Richtung zu gehen, nicht ganz massiv gesprochen, sich vom Teufel betrügen zu lassen, nicht, dass er die Zeichenforderung, die hier ja gegeben ist, hat der Feind ja auch dem Herrn vorgehalten. Tu ein Zeichen, überzeuge die Welt mit Wundern. Nazareth hat gesagt, wenn du die Wunder tust, die du in Kapernaum getan, dann wollen wir dir glauben. Die Welt sucht immer nach Zeichen, aber nach Zeichen, die nicht zur Debatte stehen. Zur Debatte steht das Zeichen des Jona. Zur Debatte steht Kreuzauferstehung Jesu Christi. Hier hat Gott die Vertrauensfrage gestellt. Von hier aus entscheidet sich unser Leben für Himmel und für Hölle. Und eine andere Botschaft hat die Kirche nicht. Und wenn sie die nicht hat, hat sie ihre Vollmacht verloren. Und hier müssen wir klar auf Posten, auf Deck bleiben. Und in dem Augenblick, wo wir es nicht tun, dann benutzt Gott die Kapitäne dieser Welt, den Kommunismus, Mao oder den Osten. Da wird Gott die Kirche wieder zur Ordnung bringen, wie es auch in Israel war, Kyros. Und die werden nachher sogar Knechte Gottes genannt, weil sie einen begrenzten Auftrag hatten. Dann benutzt Gott die Kapitäne dieser Welt und er gibt uns dahin. Die Kirche und die Gemeinde Jesu muss auf Deck bleiben. Sie hat den einzigen Auftrag. Sie hat die größte Verantwortung. Und alles, was sie ausweichen ist, im letzten, vor dem Auftrag Gottes, im Kreuz Auferstehung Christi, gehe hin in alle Welt, ist Flucht ins eigene, ist Flucht aus der Verantwortung. Pass auf, dass du das nicht machst. Nicht? Die Verantwortung kann dir niemand ablehnen. Wenn Gott dich angerufen hat, wenn Gott dich bei Namen gerufen hat, wenn du den Auftrag hast, und ich glaube, dass manche von den jungen Freunden hier sitzen, die etwas davon wissen in ihrem Leben, dann geh nach Ninive. Dann hat Gott schon einkalkuliert, alles, was da an Schwierigkeiten ist. Dann trau Gott zu, dass auch die Schwierigkeiten schon überwunden sind. Nicht? Dann wird Gott dein Leben so führen, nicht in Zufälligkeiten. Das ist die Meinung der Welt. Sondern dann wirst du erleben, was Luther wusste. Gott handelt in allem Geschehen. Dann kannst du getrost sagen, nach Worms gehen, nach Wittenberg. Und dann ist diese Einfalt, ist genau das Vertrauen, auf das Gott wartet. Und dann wird Gott für dich die unmögliche Möglichkeit und wird dich aus allen herausbringen und du wirst die Wunder sehen. Oh, dass du glauben könntest, du würdest Wunder sehen. Und deshalb in diesem Augenblick, als der Kapitän anklopft an die unterste Kabine, das hat Jona nicht gedacht, ihn aus dem falschen Schlaf seiner Selbstsicherheit, seiner Alternative, die er gewählt hat, Flucht ins eigene, so müssen wir es wohl sagen. Als der Kapitän anklopft, da wusste Jona, na was hat er gewusst, jetzt ist aus, nicht? Ja, da stand er auf und da sagte der Kapitän zu ihm, tja, wir gehen unter und wenn du etwas hast, Jona, an Glauben, wenn du überhaupt, das hatten sie gemerkt, wie wir nachher sehen, hatte sein Gewissen so geschlagen, dass auch die anderen genau wussten, warum er auf der Flucht war. Nämlich in der Unruhe, da hat er überall, hat er vielleicht einen gehoben, hat er einen getrunken und dann beim Trinken mit den Heiden, mit den anderen, da wollte er auch wieder fliehen und hat er gesagt, ja mein Gott, da ist eine Ecke in meinem Leben, nicht? Und da haben die anderen gehofft, der ist Hebräer, der kommt von Horeb und Sinai, nicht? Der kommt aus der anderen Ecke, wir kommen von der Estate und von all den Götterkulten her, von der Athene, von Griechen und wo wir herkommen. Nicht, wir haben da Olymp, aber der hat ja wohl eine Offenbarung von dem einen Gott und von der Dings. Und da, nicht, nun kommt die Anrede der Heiden. Wenn du wirklich jetzt Rettung hast, dann rufe deinen Gott an, ob er uns nicht retten kann. Seht, das ist das Anklopfen der Welt an die Tore der Kirche, wie ich es höre, an Kredingen. Kredingen, dann sei du auf Deck, wenn du noch was hast. Nicht? Morgen braucht ihr es nicht mehr. Dann eine Ausbildung hier, die Mitte hat. Nicht? Und die Mitte hält. Und von dieser Mitte eindeutig Korrektur, entweder für die Kirche wird, wenn sie es annimmt, und für die anderen, oder wir gehen dran kaputt. Nicht wahr? Ein drittes gibt es nicht. Das ist die Alternative. Aber eins ist gewiss. Wir nehmen Kurs, und Jona ist ja auch wieder eingereckt worden, wir nehmen hier in Kredingen Kurs auf Ninive. Also, damit schließe ich heute. God bless you.